Machen wir weiter. Letztes Thema, für Sie auch sehr, sehr interessant, weil NHL, CLL und NHL. Non-Hodgkin Lymphome, Inzidenz, da kommen wir in eine Zahl, wir nähern uns dann der Onkologie ein bisschen, 25 pro 100.000, groß. Altersgipfel bei 60, Inzidenz steigend, wir wissen nicht warum, ja, vielleicht weil man älter wird, aber 4% jährlich. Wir haben 80% T-Zellen im Körper normalerweise und 20% B-Zellen, aber wir haben 80% BNHLs und 20% TNHLs. Das hat damit zu tun, dass die B-Zellen ein Rearrangement, eine genetische Veränderung machen müssen, damit, weil sie geprägt werden im Keimzentrum. Und jede Veränderung bei jeder Zelle kann eine Krebserkrankung ausmachen. So, wir unterteilen die Lymphome in sehr aggressive, aggressive und indolente, wobei das eine historische Definition ist. Sehr aggressiv haben wir gesagt, das ist eher eine ALL, das Burkitt-Lymphom. Aggressive, diffus Last-Best-Lymphom, Mantelzell-Lymphom. Indolente Lymphome, CLL, follikuläres Lymphom. Warum indolent? Weil man lang gelebt hat damit. Also es hat mit Schmerzen nichts zu tun. Man ist 20 Jahre, man hat 20 Jahre gelebt ohne Therapie. Während bei den Hochaggressiven lebt man ein paar Monate, wenn man nicht behandelt. Mittlerweile ist es anders. Die Hochaggressiven kann ich heilen, die Indolenten sind nicht heilbar. Das muss man wissen. So, wir haben über 114 verschiedene Lymphome. Das klingt so kompliziert, ist aber überhaupt nicht kompliziert. Man muss nur die Anatomie des Lymphknotens kennen. Sie sehen hier einen Lymphknoten. Und da haben Sie einen Lymphfollikel. Und wenn wir so einen Lymphfollikel nehmen, Sie sehen hier, Sie haben ein Keimzentrum, dann haben Sie eine Mantelzone und eine Marginalzone. Und je nachdem, woher die Zellen kommen, wenn sie im Keimzentrum sich entwickeln, das ist hier, dann nennt man das follikuläres Lymphom oder Keimzentrum-Lymphom. Wenn das Lymphom aus der Mantelzone kommt, dann nennt man das Mantelzell-Lymphom. Und wenn das aus der Marginalzone kommt, Marginalzone-Lymphom. Wenn das Lymphom aus der Milz kommt, nennt man das splenisches Marginalzone-Lymphom. Ansonsten Marginalzone-Lymphom. Also es ist nicht schwierig. Und Sie sehen hier die Unterteilung des Stadiums. Sie haben hier im Halsbereich Axilla, Milz. Milz ist auch ein lymphatisches Organ, und die Leber auch. Und Knochenmark. Und je nachdem, wo das ist, Stadium 1, wenn es nur eine Lokalisation ist, Stadium 2, wenn 2, Stadium 3, wenn auf beiden Seiten das Zwerchfell, und sobald die Milz, Leber oder Knochenmarksbeteiligung da ist, dann ist es Stadium 4. Also ist im Prinzip wirklich einfach. Und die wichtigsten zwei sind das follikuläre Lymphom, 80% aller Lymphome, entweder follikuläres Lymphom oder diffus Last-Best-Lymphom. 80%. Was ist der Unterschied? Wir haben gesagt, wenn das follikulär ist, das heißt aus dem Keimzentrum und kleine Zellen, dann ist es ein follikuläres Lymphom. Wenn es aber diffus ist und große Zellen, dann nennt man diffus Large B-Cell Lymphom. Also es ist im Prinzip eine histologische Diagnose, und die diffus Large B-Cell Lymphome sind aggressiv, die nodulären, also die follikulären Lymphome sind indolent, außer es ist Grad 3 follikulär, aber das müssen Sie nicht wissen. Sie sehen hier die normale Entwicklung einer B-Zelle. Die kommt aus dem Knochenmark und geht in einen Lymphfollikel und muss im Germinal Center, also Keimzentrum, da rein, damit sie eben geprägt ist. Das nennt man Immunglobulin-Rearrangement. Und hier, wenn sie reif ist, geht sie wieder rauf und entweder bleibt sie in der Mantelzone oder in der Marginalzone oder sie reift, geht in den Kreislauf, dann nennt man Memoryzelle, B-Zelle oder Plasmazelle. Oder wenn sie reif ist und keine Memoryzelle, aber B-Lymphozyt, nennt man das, wenn die Entartung dort ist, nennt man das CLL. Also CLL ist eine reife B-Zellerkrankung. Die Blasten sind eine akute lymphatische Leukämie und dazwischen sind normale Lymphome. Ganz einfach. Das ist nicht so kompliziert. Es ist eine Sache der Lokalisation. Und Sie sehen hier, 80% sind diese zwei. Ja, so, es ist diffuse Large-B-Cell-Lymphom oder Follicular-Lymphom. Jetzt kommen wir zur Diagnostik. Wir haben es gesehen, wir machen eine Blutabnahme, wir machen eine Leukozytentypisierung, das haben wir alles gesehen, eine Knochenmarksbiopsie, wir machen eine Fischuntersuchung und bei manchen machen wir auch eine Zytogenetik, selten, aber doch, eher aber Fisch. Das ist nicht alles. Wir sind sehr weit gekommen, weil wir bei dem Diffus-Large-B-Cell-Lymphom früher, wo ich noch in Linz war, haben wir im selben Zimmer zwei Patienten gehabt, beide Diffus-Large-B-Cell-Lymphom, beide gleich alt, gleiches Geschlecht, der eine hat es überlebt, der andere nicht. Und da haben wir uns gefragt, warum ist das so? Ja? Wir haben keine Features gehabt, wir haben keine Schicksal. Es ist nicht so. Es gibt zwei Typen, das ist sogenannte aktivierte B-Zelle, aktiviertes B-Zell-Lymphom von den Diffus-Large-B-Cell-Lymphom und Germinal Center B-Zell-Lymphom. Ja? Das ist besser als das. Da gibt es innerhalb dieser Gruppe auch noch Veränderungen der Onkogene und die machen die Erkrankung ganz schlecht, schlecht oder gut. Und das kann man mittels Gene Expression Profiling ganz schön sehen. Wenn man das nicht hat, wie viele Zentren, macht man einfach eine Immunhistochemie bzw. einen Fisch und schaut man sich an, ob eine Mück, das sind alles Proto-Onkogene oder Onkogene, die die Proliferation verstärken. Wenn man das hat, vor allem wenn man beides hat, nennt man Double Hit und die gehen ganz schlecht. Also für die geben wir ganz andere Chemotherapie bzw. eine Transplantation, die anderen nicht. So schaut das in der Immunhistochemie aus, entweder positiv oder negativ. Und das gibt es dann Zwischenformen auch. Und das sehen, hier sehen Sie bei den Kurven, dass das eine, sehen Sie hier, viel besser überlebt als das andere. Also das muss man wissen. Und da hier sehen Sie diese Mück- oder Double-Hit-Veränderungen und Überleben. Ja, das ist, wir wissen von Anfang an, ob der Patient eine schlechte Prognose hat oder nicht. Wir machen PET zur Diagnostik, PCT vor allem, Diffusions-PCT. Warum machen wir das? Weil wir wissen, wenn wir zwei Zyklen geben, schauen wir an, im CT sehen Sie einen Lymphknoten, Sie wissen aber nicht, ob das ein aktiver Lymphknoten ist oder nicht. Im PET, wenn es speichert, dann ist die Aktivität da. Und das schaut so aus. Das ist eine Kombination an CT und PET. Und wenn es leuchtet, dann weiß ich, okay, da ist noch eine Restaktivität, da muss ich noch einmal mit Chemo weitermachen. Also wir haben bei vielen Patienten machen wir 4 Zyklen und hören auf. Bei anderen machen wir, also 6 Zyklen ist im Moment das ist der Standard, aber bei vielen machen wir eine Erhaltungstherapie mit dem Antikörper, wenn wir sehen, okay, der speichert noch, damit er nicht relapsiert. Oder Sie wissen, was PCT ist. Jetzt kommen wir zu CLL, das gehört auch zu den NHLs. Sie sehen hier, was der Unterschied zu den anderen Leukämien und Sie sehen hier Leukozyten, das ist das Häufigste, was wir kriegen von innen oder von draußen, CLL. Leukozyten 33.000, normales Hämoglobin, normale Thrombozyten, klassisches Blutbild. Und wenn wir ein DIF machen, viele Lymphozyten. Bei den anderen haben wir Neutrophile gesehen, bei den akuten Leukämien haben wir Blasten gesehen. Hier sind das die Lymphozyten, vor allem die reifen Lymphozyten und viele Labor schreiben atypische Lymphozyten. Okay? Aber die anderen Reihen sind jetzt nicht unbedingt sehr betroffen. Sie sehen hier, relativ heißt 19%, normalerweise hatte ich gesagt, aber es ist relativ. Von 33, 19 ist genauso wie 60, 10. Okay. Als indolentes, leukämisch verlaufendes Lymphom mit Proliferation durch Apoptosestörung, die sterben, die Zellen sterben nicht, haben wir gesagt. Die proliferieren, sterben auch nicht. Dadurch kommt es zur massiven Vermehrung. Es gibt B- und T-CLL. 30% aller Leukämien, also sehr, sehr häufig. Inzidenz ist 5 Fälle pro 100.000. Bei den älteren Menschen kommt das sogar bis auf 10. Und so schauen die Zellen aus. Was hat man, wenn man CLL hat? Allgemeine Symptome. Also viele haben gar nichts. Nichts. Ja? Die meisten Patienten, die zu uns kommen, haben nichts. Häufig asymptomatisch, Zufallsbefund. Beim Fortschreiten der Erkrankung, B-Symptomatik, Nachschweiß, ganz wichtig für die Therapie. Wenn der Patient keine B-Symptomatik hat und nur eine Leukozyte, brauche ich den Patienten gar nicht behandeln. Es gibt keinen Benefit. Es gibt keine einzige Studie, die gezeigt hat, dass eine frühzeitige Behandlung einen Benefit fürs Überleben bringt. Deswegen machen wir es auch nicht. Das heißt, B-Symptomatik, Nachtschweiß, Nachtfieber, Gewichtsverlust, Lymphadenopathie, das nennt man Bulky, also Bulky Disease. Wenn ein Lymphknoten über 7 cm wird, Therapieindikation. Das wären dringend große Organe, wenn es hier unten ist oder wo auch immer. Das heißt, ein Bulky Disease, Bulky Erkrankung muss man behandeln, über 7 bis 9 cm. Organomegalie, Milz, Leber, Zeichen von Knochenmarksinfiltration mit Cytopenin. Da ist auch eine Therapieindikation. Und an was sterben CLL-Patienten? An Infektionen. CLL-Patienten sterben an Infektionen. Deswegen macht man auch Immunglobulin-Subgruppen etc. Also wir schauen uns an und behandeln eben die Infektionen. Gut, was machen wir bei der Diagnostik? Sie sehen hier Blutbild, Chemie, Elektrophorese, Immunfixation, damit ich sehe, wie die Immunglobuline. Jeder siebte Patient mit einer CLL hat eine Autoimmunerkrankung. Autoimmunhämolytische Anämie, Thrombozytopenie, Autoimmun, sonstige Autoimmunität. Das heißt, wir screenen jeden Patienten, auch wenn er nicht therapiebedürftig ist am Anfang, auf Autoimmunität. Das ist auch wichtig für die nachfolgende Therapie. Molekularbiologie machen wir Immunglobuline, TCR-Arrangement, Fax ist ganz wichtig, CD20, CD19, CD5, CD52, ZAP70, das haben wir früher gemacht, ist weniger. Dann haben wir Fisch- und Zytogenetik, da wissen wir auch, je nach Chromosomenveränderung wissen wir, dass ein Patient bald eine Therapie braucht und welche Therapie wirkt, welche nicht. Wir machen eine Knochenmark, ist nicht obligat, wir müssen nichts nicht machen, außer der hat eine Zytopenie und ich will unterscheiden, ist das wirklich die CLL oder irgendwas anderes. Dann mache ich eine Knochenmarkfunktion, aber sonst brauche ich es nicht machen. Und Bildgebung. Und da sehen Sie, je nachdem, ob man amerikanophil ist oder frankophil, ist die Staging-Reihe, also nach Kante-Reihe, das ist ein Amerikaner, oder Binet, das kennen Sie alle, Binet. Binet ist einfach für die vielen Menschen, gibt es A, B, C und Reihe ist 0 bis 4 und das kann man sich merken ab Stadium 3, das heißt Hämoglobin unter 11 oder Thrombozytopenie, ist der Patient automatisch behandlungsbedürftig. Sobald die Knochenmarksuppression da ist, muss ich behandeln oder ich habe B-Symptomatik oder ich habe ein Bulky Disease. Sonst braucht man diese Erkrankung nicht behandeln. So schaut das mit dem Binet, A, B, C. Das ist einfach auf viele. C ist Knochenmarksuppression und Sie sehen das Überleben während Stadium A über 84 Monate. Das ist alles alt vor der neuen Therapieära. Wir haben sie revolutioniert, auch die CLL. Gut, das sind die alten Sachen, die wir gehabt haben. Chemotherapie, das ist noch immer Standardtherapie bei den jungen Patienten, die keine 17p-Deletion haben. Wir haben aber Antikörpertherapie gehabt, Splenektomie, Radiotherapie, bla bla bla. Wir haben aber was Schönes, das ist bevor ich dazu komme. Wichtig für die CLL-Behandlung ist die Patientencharakteristika, Alter, Komorbidität, wie machen es personalisiert? Sie wie maßgeschneidert. Die Therapie der CLL ist mittlerweile maßgeschneidert. Und das, bevor ich das erzähle, sehen Sie hier die Zytogenetik. Wenn man diese Veränderung hat, dann wirkt die Chemotherapie nicht. Da brauche ich gar nicht anfangen damit. Alle anderen schon. 17p-Deletion oder P53-Mutation. So, Sie sehen hier, in der Therapie ist eine integrative Entscheidung. Das heißt, ich muss schauen, wie die Morphologie des Lymphoms, Zytogenetik, also alles Lymphomcharakteristika und dann Patientencharakteristika, Alter, Komorbidität, Ernährungsstatus und die Evidenz aus Studien. Und die Kombination aus diesen Erkenntnissen macht die personalisierte Therapie aus. Und wir haben das etabliert, die sogenannte Go-Go, Slow-Go oder No-Go-Schema. Go-Go, das sind junge Patienten, die keine Komorbidität haben, die man mit Chemotherapie behandeln kann. Slow-Go, das sind die therapiefähig sind, aber eher mit einer reduzierten Form. Und No-Go, das sind die Patienten, wo man nur Suppativtherapie macht. Sie sehen Komorbidität im Allgemeinen und Alter. 45 Jahre, 10% Komorbidität. Wenn man 60 bis 64 ist, hat man 50% Komorbidität, auch wenn es arterielle Hypertonie, Zucker ist. 75 plus, 60% Komorbidität. Also das muss ich beachten, wenn ich eine Therapie mache. Jetzt komme ich zu den neuen Therapiemöglichkeiten und auch da gibt es eine regelrechte Revolution. Das ist die Erkrankung schlechthin für die Entwicklung, für die Pharmaindustrie im Moment. Sie sehen hier, ich habe den BC-Rezeptor an der Oberfläche. Und ab da, wenn es aktiviert wird, gibt es eine Reihe an Pfadwege, also sogenannte Pathways, die aktiviert werden. Unter anderem gibt es die PI3K, das gibt es beim Mammakarzinom auch mittlerweile, da haben wir auch Therapiemöglichkeiten, Brutenkinase oder BCL2. BCL2 ist ein Onkogen, also das ist ein Gen, wenn es aktiviert, mutiert ist, dann gibt es, kommt es zur Proliferation der Zellen. Und überall kann ich ansetzen mit drei Medikamenten. Das erste Medikament, früher, ich habe einen Patienten behandelt, einen jungen 37-Jährigen, der ist auch ein Jahr, bevor dieses Ibrutinib zugelassen worden ist, gestorben an einer Stammzelltransplantation. Er hat extra ein Kind gezeugt, damit wir eine haploidente Transplantation machen, hat es trotzdem nicht geschafft, mit 37. Ein Jahr später haben wir das Ibrutinib gehabt. Was hat dieser Patient gehabt? Er hat eine 17p-Deletion, diese genetische Veränderung, wo die Chemotherapie überhaupt nicht wirkt. Wir haben nichts gehabt. Mittlerweile haben wir das Ibrutinib und das Ibrutinib dockt eine Brutenkinase an und inhibiert das und dadurch wird unterbrochen die Signalgebung und die Zelle kann sich nicht entwickeln. Sie sehen hier die Studie, verglichen mit einem Antikörper. Das war das Beste, was wir gehabt haben. Die sind alle, die meisten gestorben. Also es gibt kein Plateau. Wenn in einer Studie Patienten überleben, gibt es so ein Plateau. Das haben wir nicht gehabt. Wenn beim Ibrutinib sehen Sie, das mediane Überleben ist gar nicht erreicht. Ja, wunderbare Entwicklung und das ist eine Tablette. Keine Chemo mehr. So, das Ibrutinib sehen Sie, Progression Free Survival, Überleben, das sind vortherapierte Patienten gewesen, wo die Chemo nicht mehr gewirkt hat. Und so schaut das aus. Ja, so, das sehen Sie, und irgendwann hat man ein normales Gesicht. Wo gehen diese ganzen Zellen hin? Die gehen nicht irgendwo, die verschwinden nicht, die gehen ins Blut. Das ist etwas, was wir nicht, bis jetzt nicht gewusst haben. Wir haben immer gesagt, okay, die Lymphozyten gehen entfernt. Nein, die Patienten entwickeln sogar ein Jahr lang eine Lymphozytose, aber die ist nicht gefährlich. Bis 1 Million Lymphozyten. Also diese Zellen gehen von den Lymphknoten in das Blut und erst nach 9 bis 10, 12 Monaten werden sie zerstört. Aber da passiert nichts. Die Zellen sind im Blut, aber sind ungefährlich. Sie sehen hier, also diese Mechanismen haben wir gar nicht gekannt. Das zweite Medikament ist das Idelalisib. Und hier sehen Sie, hier, das inhibiert PI3K, das ist auch Tyrosinkinase, vor allem Delta, die ist bei den Leukozyten. Und hier haben Sie die Studie gesehen, hier sehen Sie die Studie, Idelalisib Rituximab versus Placebo Rituximab. Und das waren die Überlebensdaten. Das waren Rituximab Mono, auch fast alle gestorben irgendwann. Hier haben sie das Mediane gar nicht erreicht und das Überleben wunderbar. Also diese Festline. Also wir haben verdammt viele neue Medikamente für diese Menschen. Er stirbt kaum mehr an die CLL. Nicht nur das, wir haben an der Zelloberfläche viele Antigene und die können wir auch ganz gezielt noch andocken. CD52, CD20, CD23 und sehen Sie diese Antikörper, die dort andocken, Typ 1, also es gibt mittlerweile bei der CD20 haben wir 3 Medikamente und das ist die Studie dazu und das ist das Überleben, auch ganz schön viel Unterschied im Überleben. Ja? Und zu allerletzt, und das ist auch ein Hammer, das ist ein BCL2, also dieses Onkogen, das Proliferation macht, das können wir inhibieren. Und Sie müssen sich vorstellen, bei der Phase 1-Studie sind drei Patienten an Tumolyse-Syndrom gestorben. Das ist, die Zellen sind so schnell geschmolzen, dass die Niere das nicht ausgehalten hat, weil die Dosierung zu hoch war. Mittlerweile weiß man, wie man es dosiert, ganz klein, sukzessive erhöhen. Und das ist für die Firma, die das entwickelt hat, also da müssen Sie Aktien kaufen. Wir haben andererseits das Thalidomid, Contagan kennt jeder. Das war ein Schlafmittel, das zu dieser Extremitätenveränderung geführt hat. Ist wichtig für die Myelombehandlung, aber auch für die CLL. Das Nachfolgemodell hat 3 Euro gekostet. Das Nachfolgemodell kostet 9.000 Euro. ist es nur eine OH-Gruppe und eine NH-Gruppe. Anders ist halt so, kann man es nicht ändern, aber hat viel, viel getan, gerade im Myelom und CLL. Aber diese Medikamente haben Nebenwirkungen, die wir bis jetzt nicht gekannt haben. Sie sehen beim Ibrutinib Durchfälle, Fatigue, Bleeding, vor allem da müssen wir schauen, Makoma, neue Antikoagulantien. Und, also da gibt es vieles neu für uns auch selber, die diese Patienten behandeln. Infektionen, die später kommen. Also da muss man, es ist ein super Medikament, aber da man muss wissen, wie man mit den Nebenwirkungen umgehen soll. Das gilt auch für das Tudelik, das Idelalisib. Es gibt einen Durchfall, wo wir nicht wissen, warum, wie der Mechanismus ist. Und der kommt nicht jetzt, der kommt nach 6 Monaten. Also auch da, das Kenntnis der Nebenwirkung ganz, 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 ganz wichtig. Sie sehen hier GA101, das ist ein Nachfolgepräparat von Maptera. Und der hat jeder vierte Patient reagiert. Wir haben am Anfang diese Probleme gehabt, jetzt geben wir 100 Milligramm am Tag 1, 900 Milligramm am Tag 2 statt 1000 Mal am ersten Tag. Also wir haben super innovative orale Therapien, vor allem orale Therapie. Die Patienten kann ich ambulant behandeln. Die ermöglichen eine ambulante Behandlung, kurze stationäre Aufenthalte, subkutane Formulierungen, wo die Patienten gleich nach der Tagesklinik nach Hause gehen. Allerdings haben wir neue Nebenwirkungen, mit denen wir leben müssen und damit umgehen müssen. Und für die Zukunft, weil die Patienten lang überleben, auch das ist für sie wichtig, Interaktionen mit den Medikamenten. Man muss den Patienten fragen, was nehmen sie, wenn er CLL ist, und gleich den Hämatologen anrufen, bevor man ein neues Medikament verabreicht. Es ist eine individualisierte, personalisierte Medizin möglich. Und es gibt viele neue Medikamente, die erzähle ich Ihnen gar nicht. Wichtig ist aber trotzdem, dass wir die Patienten heilen. Das ist unser Hauptziel und daran arbeiten wir. Und wir schauen, dass dieses Ziel erreicht wird. Vielen Dank.